herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DC Blog Deutschland Podcasts. Mein Name ist Erik und ich möchte euch heute wieder einladen zu einer neuen Ausgabe von King Sharks Heilkäfig. Anders als sonst werde ich aber heute keine Monologe halten, sondern ich werde verstärkt durch meinen guten Kollegen Chris.
Hi.
Wir wollen das heute mal ausprobieren, weil bisher haben wir ja die Podcasts, oder jedenfalls die Kolumne, immer in Monologen gehalten. Heute wollen wir aber das Thema mal in einem kleinen Gespräch behandeln. Worum wollen wir uns heute kümmern? Mir ist in letzter Zeit was über den Comics aufgefallen, dass Helden in irgendeiner Weise immer in ihrem Privatleben auf der Schnauze fallen. Sei es Batman, der dessen Hochzeit platzt, Superman, der auf einmal ohne Frau und Kind da steht, dann Green Arrow, der Rückschläge im menschlichen, zwischenmenschlichen Bereich hat, die ganzen Helden, die natürlich in Sanctuary mussten, was in Heroes in Crisis erstmals aufkam. Auch Barry Allen Flash hat mehr als eine Freundschaft auf der Strecke gelassen in der letzten Zeit. Und da kam mir die These von Dan Didio in den Kopf, dass Superhelden eigentlich kein privates Glück erfahren dürfen. Die These ist von, ich glaube, 2013, wenn ich mich nicht irre, und war im Zuge der Batwoman-Reihe gefallen. Ja, da ist natürlich die Frage, dürfen Helden überhaupt glücklich sein? Und wir wollen heute in zwei Schritten, also so beide Seiten davon so ein bisschen betrachten, okay, was spricht für die Dios-These und was spricht dagegen? Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal damit an. Was in meinen Augen schon definitiv dafür spricht, ist, dass diese Aussage, dieser Gedanke dahinter, das macht es schon sehr einfach, die Superheldengeschichten zu schreiben. Du hast, du lachst, aber es ist auch so, wenn du hast einen Superhelden und du weißt, okay, der darf kein Glück haben, der darf kein glückliches Privatleben haben, dann lässt du ihn einfach da auf die Schnauze fallen. Das gibt immer irgendwie Futter für die Heldenpersona, dass er auf einmal sich auf die Heldensache konzentriert. Der persönliche Kram ist eher nebensächlich. Und wie gesagt, ich finde irgendwie, das macht das Schreiben für den Autor schon irgendwie einfacher, weil er sich auch um die ganzen Dynamiken und Beziehungskontexte eigentlich ja gar keinen Gedanken machen muss, weil er weiß, eigentlich darf der Held das Ziel, was er hat, wie zum Beispiel Batman mit der Hochzeit, darf er ja gar nicht erreichen. Dann hat er irgendeinen großen Twist, der in dem Moment dann dazwischen schiebt und ihn den Helden kurz vorher auf die Schnauze fallen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das habe ich auch schon von mehreren Leuten gehört, als die Diskussion da war mit Brian Bendis, dass er ja den jungen Superboy, den neuen John, hat so altern lassen. Da ist dann auch Scott Snyder in die Diskussion mit eingesprungen und hat dann auch einfach mal dazu gesagt, dass es nun mal nicht funktioniert, dass man einen Helden hat, der dann ein glückliches Leben führt, wo es alles einfach ist, sondern dass man den Helden halt wirklich große, schwere Steine in den Weg legen muss. Jetzt mal sehr frei übersetzt, ich kann mich an den genauen Wortlaut nicht erinnern. Aber er meinte halt auch, man muss da einfach Schwierigkeiten schaffen, womit diese Figuren umgehen müssen. Jetzt würde ich sagen, das ist auch etwas, was zu Snyder passt. Ne? Ich finde, er ist ein super Autor. Es macht alles viel Spaß. Aber mir fällt auch tatsächlich immer auf, dass er gern mal, ich nenne es Abkürzungen im Storytelling benutzt, wo dann Sachen doch schnell ineinander fallen, die es sehr angenehm machen, daraus jetzt eine Story zu schreiben. Also ich glaube, er ist auch einfach gut darin. Ich denke mal, das ist wie bei Zeichnern, die gewisse Dinge lernen, wie man sie schnell aneinander kriegt. Zum Beispiel dann lernst du, wie du ein Ohr besonders schnell zeichnest, weil du halt andauernd Ohren zeichnest. Und ich glaube, das fängst du auch an, als Autor zu machen, dass du dir Twists überlegst, die du immer wieder mal so reinsetzen kannst, dass du dann einfach so ein gewisses Repertoire hast, was du immer benutzen kannst.
Du sagst es ja auch gerade mit dem, dass das immer wieder, dass du den Helden die Steine in den Weg legen musst. Genau, das ist ja auch das, was man, wo man ja auch sagen muss, daran wächst eine Figur. Und deswegen macht der Gedanke, dass der Held immer wieder Rückschläge hat und eigentlich quasi gar nicht die Erfüllung findet, die er sich erhofft, macht ja irgendwo Sinn, weil die Figur dadurch wachsen kann.
Da kommt aber ein Haken ins Spiel. Wenn man das so sieht, was ich eigentlich auch so sehe, dann hat man ein kleines Problem mit der Zukunft des Helden, weil irgendwann wird es ausgelutscht. Irgendwann merkst du, das sehen wir ganz stark an den CW-Serien, dass man weiß, okay, der kriegt ja eh nicht, was er möchte und jetzt ist er eh wieder traurig und jetzt läuft es gerade wieder ein bisschen besser und dann ist er eh wieder traurig. Und man sagt zwar, man muss die Entwicklung des Helden sehen, aber am Ende des Tages, und das ist etwas, was mir bei DC manchmal nicht wirklich gut gefällt, ist, dass wir keine Entwicklung haben. Das mochte ich sehr an dem ersten Rebirth-Run, den wir gesehen haben von Batman und von Superman, dass da tatsächlich sich eine Entwicklung gezeigt hatte. Das waren plötzlich Familienmenschen, die hatten feste Bindungen zu neuen Leuten. Ich fand das extremst interessant. Und deswegen hat es mir persönlich auch so gar nicht gefallen, dass Bendis das rückgängig gemacht hat und Superman tatsächlich fast schon wieder zu dem Einzelgänger aus den 70ern, 80ern, 30ern gemacht hat. Das fand ich, das war ein Rückschritt. Und das, so habe ich auch die Hochzeit empfunden von Catwoman und Batman, dass es ein Rückschritt war, dass man sich am Ende des Tages nicht getraut hat, diesen Status quo zu verändern. Und ja, da denke ich, es ist für das Storytelling extrem schwieriger, daraus hinterher was zu machen. Das akzeptiere ich. Aber das wäre ja natürlich auch die große Möglichkeit. Natürlich legst du die Latte höher. Es wird deutlich schwieriger, den brodelnden Batman spannend zu machen, wenn er plötzlich immer Catwoman an der Seite hat. Das wird sehr hart, aber es wird halt auch lohnend sein, wenn man es dann schafft. Ja, die Russo Brothers haben mal in einem Interview zu Endgame gesagt, dass die Geschichte der sechs Avengers, die musste so gespannt sein, dass sie immer den größten Weg zurücklegen in der Entwicklung. Es müssen immer die schwierigsten Entscheidungen sein und die härtesten Schicksalsschläge. Das scheint mir hier auch der Fall zu sein, was Didio meint, dass man das halt unglaublich schwer für die machen muss, um diese Entwicklung zu bringen. Aber ich möchte halt mittlerweile als Leser, da ich ja schon sehr lange lese, da ich ja schon ein bisschen älter bin, hätte ich auch einfach gern eine Belohnung. Ne? Also es kann nicht sein, dass immer nur ein Reboot was Neues bringt, sondern belohn mich doch mal, indem sich die Figuren entwickeln. Also ich finde zum Beispiel bei Batman, Damien ist eine sehr feste Entwicklung gewesen, die sehr lohnenswert ist. Den Kerl hassen viele. Damien ist nicht die beliebteste Figur, aber die neue Dynamik, die Batman dadurch hat, die lohnt sich extrem. Es ist sehr, sehr viel anders als die Storys vorher und es macht sehr, sehr viel Spaß, das zu lesen. Und das finde ich dann gut.
Also ich sehe es relativ ähnlich wie du. Also ich kann natürlich auch verstehen, dass natürlich ähnlich wie die Russos oder wie Didio, die sagen von wegen, okay, wir müssen jetzt dauerhaft diesen steten Kampf für den Helden reinbringen, damit der halt irgendwie wächst. Aber wenn man halt davon auch nicht die Früchte sieht, dann ist der Kampf sinnlos. Und ja, dann kannst du es auch sein lassen.
Ja.
Und das ist auch was ich, ähnlich wie du auch, ich finde Damien, ich habe zwar von Batman vorher nicht so viel gelesen, aber ich finde zum Beispiel auch gerade sowas wie halt Kinder oder Ehepartner reinzubringen, das bringt viel Dynamik zu einer Figur mit, neue Dynamiken, die einer Figur auch viel frischen Wind bringen können. Und man muss ja zum Beispiel jetzt nicht direkt sagen, okay, jetzt der Held heiratet, kriegt Kind und zack, auf einmal Familienvater, der bis 18 Uhr wieder zu Hause sein muss. Das muss man ja nicht machen. Man kann sowas ja auch schrittweise vollführen. Man kann ja vielleicht erstmal machen, okay, dann hat Batman jetzt einfach Catwoman fest an der Seite. Ja. Die haben sich verlobt, okay, dann lässt man die irgendwann die Hochzeit planen, alles gut. Genauso kann man auch sagen, da kriegt man doch für den Helden auch neue Schwachstellen. Schurken können auf einmal davon Wind kriegen. Vielleicht macht er sich ganz anders Gedanken halt darüber, so von wegen, okay, jetzt ist er vielleicht Vater, jetzt muss er sich vielleicht im Kampf ein bisschen zurückhalten oder sowas, dass er klüger agiert. Und ja, wie gesagt, also ich finde halt irgendwo dieser Gedanke ist zwar nachvollziehbar, aber da gibt es durchaus schon Ansätze und Probleme, die das, ja, anzweifelbar machen.
Ich finde halt witzig, dass wir im Grunde, wenn wir uns die Vergangenheit ansehen, ja sehen, dass es sinnvoll war, das so zu machen. Also Superman war sehr lange Single und seine Heirat hat die Figur nicht schlechter gemacht. Im Gegenteil, es hat neue Facetten gebracht, es war sehr spannend. Also da kamen dann Stories wie zum Beispiel nach Zero Hour gab es der Tod von Clark Kent Storyline. Fand ich, war eine großartige Sache, die auch schlichtweg besser war dadurch, dass Lois Lane mit ihm verheiratet war. Da war halt der Gegner Conduit, der hat herausgefunden, dass Superman Clark Kent ist und er wollte die Kents komplett platt machen. Ist eine der Storylines, wo man sagt, die ist so medium gut. Mir hat sie einfach sehr, sehr gut gefallen, weil ich halt dann über den Tellerrand in meiner Fantasie gehe und diese ganzen Sachen sehe, die damit zusammenhängen. Halt diese ganzen emotionalen Konflikte. Es ist natürlich viel schwieriger für Superman, wenn jemand mit Raketenwerfern auf ihn schießt, wenn er irgendwo rumsteht, wenn er nicht nur er selber ist, sondern wenn seine Frau daneben steht, die nur ein Mensch ist. Und deswegen finde ich es in letzter Zeit schade mit diesen, ja, einen Schritt nach vorne gehen und zwei rückwärts laufen.
Oder auch zum Beispiel Aquaman. Aquaman ist Vater gewesen, bis dann Black Manta seinen Sohn getötet hat und ihm die Hand abhacken musste. Also das ist ja durchaus, und vor allem, vorher hat Black Manta immer irgendwie versucht, Aquaman umzubringen und auf einmal denkt dann der Schurke um und denkt sich, okay, der hat ja noch einen Sohn, an den kann ich ja auch ran.
Ja.
Und das bringt, natürlich bringt, muss man auch, und vor allem, das ist ja auch das, was du vorhin meintest mit dem Ausgelutscht. Auch die Schurken leiden ja darunter. Du musst dann ja immer wieder den Weg finden, okay, warum ist der Schurke motiviert, den Helden anzugreifen und dem Helden Steine in den Weg zu legen? Natürlich kann man die ganzen klassischen Schurken nehmen von Batman, so hat sie Mr. Freeze, Two-Face oder sowas, die das einfach nur aus Geldgier machen oder Pinguin. Du hast aber auch genauso Schurken, die eine tiefere Verbindung zum Helden haben und irgendwie oder eine tiefere Motivation, wie halt zum Beispiel Black Manta. Ehrlich, nach 28 Jahren ist es irgendwie ein bisschen langweilig, dass Black Manta immer noch die Rache haben will.
Ja, auf jeden Fall.
Also, irgendwann ist es halt redundant, dass du denkst, ja, okay, wir wissen, warum Black Manta ihn umbringen will. Und er versucht es halt immer wieder gleich. Und da halt irgendwie durch so Sachen wie zum Beispiel neue Impulse und halt, dass der Held irgendwie ansatzweise ans Glück rankommt, könnte man halt auch den Schurken neuen Impuls geben.
Ja, also auf jeden Fall, das funktioniert auch wirklich, wirklich gut. Das haben wir auch gesehen. Was halt das Problem ist, was die manchmal haben, es wird halt manchmal zu schnell gepusht, wie du jetzt gesagt hast. Diese Beziehung zwischen Batman und Catwoman hätte man jetzt länger in der Phase von der Verlobung oder so lassen können, anstatt nach vorne zu pushen und daraus eine Hochzeit machen zu wollen. Nehmen wir mal Entwicklungen, die sehr lange gedauert haben, die storytelling-technisch doch sehr, sehr lohnenswert waren. Da würde ich mal sagen, Nightwing.
Ja.
Die Transition von Robin zu Nightwing hat, ich glaube, Jahrzehnte gedauert. Ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht an die Storyline an sich erinnern, aber es war halt eine lange Zeit, wo man sowas hatte. Das sind auch Veränderungen, die man gerade bei Batman gut sieht. Ne, das ist auch die Veränderung mit den anderen Robins, die es da gab. Red Robin, Red Hood. Also, der ist in den 90ern, glaube ich, gestorben. Kam dann
Ja, müsste.
2005, 2006 oder so, ist er dann als Bösewicht aufgetaucht, war dann immer ein Anti-Held, kam dann in die Familie rein, ist jetzt so einigermaßen integriert, aber auch schon wieder auf einem ganz anderen
Nee,
Pfad.
ich meine, der zweite Megaband, also das ist ja jetzt schon auch der von Rebirth, das war, glaube ich, letztes auch, ich überlege gerade ein Jahr oder so her etwa, der endet es damit, dass Batman ihn aus Gotham gekickt hat. Er hat ja gesagt, von wegen, er hat ihm das Mal von der Brust gerissen und hat gesagt, von wegen, darf es nicht mehr nach Gotham kommen. Also da ist schon durch noch aus der Bruch. Aber es ist halt lustig, dass, wenn man sich das anguckt, dass gerade Batman da das irgendwie immer das Paradebeispiel ist.
Es ist total toll, dass Batman eigentlich, der ist zwar der Eigengrütler, aber er hat die größte Familie ever.
Ja. Aber das Lustige ist halt, du guckst dir halt Batman an und alles, was man immer so, von wegen, der darf nicht glücklich sein oder sowas, das ist bei Batman wirklich so ein roter Faden. Du hast irgendeine Sache und dann passiert wieder was Batman voll aus der Bahn wirft. Der Typ darf gar nicht glücklich werden.
Ja, es ist ja auch da. Das finde ich, ist ja die fantastische Geschichte an dem Animated-Film von Batman mit der von der Animated-Serie Maske des Phantoms, Mask of the Phantasm auf Englisch, weil das ist die einzige Geschichte, die ich tatsächlich kenne, bis auf, dass er von dieser komischen Pflanze da erwischt wird, die Superman
Ach ja, ich weiß, was du meinst.
hier dieses Geschenk, das Geschenk für jemanden, der schon alles hat oder so, hieß die
Ja,
Story auf Deutsch, glaube ich.
ich weiß, welche du meinst, weil ich meine, im aktuellen Kanon haben sie Mongul da reingesteckt, damit er keine Scheiße baut.
Ja. Die Black irgendwas heißt das, glaube
Black
ich.
Orchid,
Irgendwas
nee, nicht
Schwarze.
Black, nicht Block, nicht Black Orchid ist die Heldin.
Ja. Ich krieg's gerade auch nicht mehr auf Kette, aber man weiß jetzt ungefähr, was gemeint ist.
Ja.
For the Man Who Has Everything, das war die englische Superman-Story, die ist auch, habe ich schon mal erzählt, die ist unglaublich oft in jeder Serie, in jeder Animationsserie, jeder Realserie, hat man diese Story irgendwie aufgegriffen und reingenommen. Geht halt dazu, da kriegen die so ein Pflänzchen auf die Brust gedrückt und finden sich in einer Traumwelt. Und das ist das Einzige, wo man Batman je glücklich gesehen hat, so wirklich. Und in diesem Batman-Animated-Film halt. Und da war es aber keine Traumwelt, sondern da wurde tatsächlich in Aussicht gestellt, dass er nicht Batman sein will, weil er halt eine Frau getroffen hat, in die er verliebt war. Das fand ich sehr spannend. Das sind halt diese spannenden Geschichten, die etwas verändern. Und ein Rückschritt, finde ich, ist immer so, meh. Das ist wie ein Reboot so. Ist nicht passiert, wir sind durch die Zeit zurückgelaufen. Ja, toll.
Weil im Endeffekt bewegst du dich dann wieder in die gleiche Richtung, in der du schon mal warst. Du bewegst, du betrittst einfach nur ausgetretene Pfade. Und da können wir jetzt eigentlich auch schon zu dem Punkt kommen, warum Didios These eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, gar keinen Sinn macht, beziehungsweise was man dagegen argumentieren kann. Und das ist es halt, wenn du den Helden immer wieder auf die Nase fallen lässt und das Glück, was er sich erhofft, nicht in greifbare Nähe bringst, dann bewegst du dich immer auf den gleichen Storyfaden. Wie oft hat man das, dass Barry Allen den oder auch Batman immer irgendwie was hat mit ihren toten Eltern?
Ja.
Weil die gar nicht das aufarbeiten dürfen. Die dürfen da in dem Moment keine Entwicklung. Dabei ist, finde ich, das ein extremer Aspekt, der doch aber auch einer Figur ihren Reiz gibt. Ich finde zum Beispiel bei Jessica Cruz ist ja noch eine recht junge Figur. Da sieht man das aber zum Beispiel, dass die ihre Angst vor der Umwelt zum Beispiel ablegen durfte. Das ist eine super Veränderung. Man hätte auch einfach weiter sagen können, okay, die ist zwar eine Green Lantern, hat eine riesen Willenskraft, aber wir lassen die jetzt einfach mal mit ihrer Angst einfach die nächsten 10, 15 Jahre agieren. Hätte wahrscheinlich auch geklappt, aber im Endeffekt, wie du sagst, es wäre lahm gewesen. So hat man der Figur aber wenigstens ein bisschen Tiefe gegeben. Das ist auch zum Beispiel ein Problem, was ich mit Hal Jordan habe. Hal Jordan hat zwar immer irgendwie die gleichen Probleme, aber der entwickelt sich nicht. Der dreht immer seine Kreise.
Ja, man muss echt sagen, ne? Also seine Parallax-Storyline war so toll. Aber seitdem finde ich auch, ich mag die Green Lantern-Stories. Die Stories an sich bieten halt viel, weil er durchs All fliegt. Aber er selber ist tatsächlich immer sehr gleich. Und er hat ja auch ein paar, ja, ich sag mal, Ecken und Kanten, die schön wären, wenn die sich mal so ein bisschen entwickeln würden. Also dieses ständige Aneinandergeraten mit Batman ist auch irgendwie so, okay, wir wissen es, ihr mögt euch nicht.
Ja. Und das ist es halt. Ich finde gerade bei den Figuren, auch zum Beispiel Aquaman, ist auch so ein gutes Beispiel, warum der wird ja auch immer davon abgehalten, so von wegen die Landwelt und die Meer, seine Heimat, seine beiden Heimatsphären irgendwie ineinander zu bringen. Aber es passiert immer irgendetwas, was ihn wieder auf Status Null setzt. Und das ist irgendwie langweilig, weil man hofft irgendwie immer, dass dass sich das wenigstens ein bisschen voran bewegt, aber im Endeffekt ist man wieder auf Null. Bestes Beispiel, ich glaube, im New 52 Run passiert es mal, dass sich das ein bisschen annähern soll. Dann passiert der Thron von Atlantis in der Justice League, auch mit der Justice League-Reihe. Dann sieht man, dass sich das wieder ein bisschen verbessert zum Rebirth hin. Da hat man dann wieder diesen Moment von wegen, okay, jetzt könnte es das werden, es bricht wieder ein. Es verbessert sich wieder ein bisschen. Man hat das Crossover mit der Suicide Squad, es bricht wieder ein. Und das haben wir jetzt in, wann war der New 52? 2011? Guck mal, das heißt, wir haben jetzt 8 Jahre und dreimal ist dieses erhoffte Ziel einfach wieder zusammengebrochen.
Ja.
Und das ist, finde ich, irgendwie auf Dauer, natürlich gibt es auch der Figur, weil halt immer irgendwas anderes sich dagegen stellt und nicht immer das Gleiche, aber irgendwie nervt das.
Ja, das Problem, was ich da immer sehe vor allem, ist ziemlich groß. Das kenne ich jetzt gerade von Aquaman, weil Aquaman mich früher nicht sonderlich interessiert hat. Das ist ja auch wirklich erst so mit dem New 52 gekommen, dass ich da ein bisschen mehr gelesen habe. Das Schlimme ist, wenn du irgendwann erkennst, so, oh, ich habe vor 10 Jahren Aquaman gelesen, der steht ja gerade immer noch an der gleichen Stelle. Das macht den Wiedereinstieg voll lame, so. Dann liest du nicht weiter, weil du weißt, oh, okay, das ist also sein Standardthema. Er wird immer versuchen, diese beiden Dinge in den Griff zu kriegen und er wird es nie schaffen. Das ist sehr schwierig und ich verstehe auch nicht, also ja, gerade wenn man jetzt ein bisschen mehr drüber nachdenkt, es sind wirklich tatsächlich immer die Veränderungen gewesen, die Figuren deutlich besser gemacht haben. Aber vielleicht steckt da einfach bei Didio zum Beispiel noch in den Knochen, dass man halt diese erste Crisis on Infinite Earths brauchte, um Superman im Zaun zu kriegen, weil damals hat man Superman halt immer stärker werden lassen, mit immer neuen Gegnern musste Superman immer mehr Kräfte entwickeln, immer mehr schaffen, immer noch stärker werden. Das war so der Antriebspunkt für dieses Crisis on Infinite Earths, erstmal um alles wieder hinzukriegen, dass man diese ganzen Multiversen-Geschichte erstmal weghaut, damit alles zueinander passt. Aber bei Superman speziell war halt das Problem, die mussten den ein bisschen runterdrehen, deswegen wurde hinterher John Byrne geholt, dass der diesen die Man of Steel-Reihe bringt, die Bendis jetzt sozusagen nachgemacht hat. Ja, aber mit Absicht. Das war jetzt kein Nachmachen in dem Sinne. Das war einfach mit Absicht. Er hat genauso viele Hefte mit dem gleichen Namen benutzt wie John Byrne damals. 86 war das. Und ja, man musste den halt runterdrehen, weil man gesagt hat, okay, der hat einfach in seiner Entwicklung, hat sich Superman so krass entwickelt, die wussten einfach gar nicht mehr, was sie dem entgegenwerfen sollten. Der hat halt, wenn es sein musste, den Planeten aus der Bahn geschoben und wieder zurück. Das war dann halt zu krass stark. Deswegen kam da die Änderung. Und das kann sein, dass das sowas ist, was bei DC da noch in den Köpfen hängt, dass sie sagen, okay, wir sollten versuchen, dass wir nicht wieder an so einen Punkt kommen.
Einleuchtend, aber es hemmt die Entwicklung.
Ja, aber das ist so ein Gegenbeispiel und wir haben jetzt schon einige Beispiele genannt, warum es halt eigentlich gut wäre, Veränderung zu bringen, wo wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass die Veränderung gut ist. Ich meine, woran erinnert man sich denn am Ende des Tages? Welche Geschichten bleiben kleben von den ganzen Charakteren? Es sind doch ja. die wo was passiert Beispiel ist.
Auch, wenn man so auch mal was relativ Junges noch nehmen will, auch wenn der Veränderung wieder gut war. Green Arrow war ja zum Beispiel beim New 52 wieder Single. Da war dann die New 52-Reihe hat ja so ihre Auf und Abs. Jeff Lemire-Ära ist großartig, danach sagt es wieder ab. Und zum Rebirth war ja eine der zentralen Sachen, die sie auch wieder zurückhaben wollten, die Romanze zwischen Black Canary und Green Arrow. Muss man ja sagen, ich muss auch wirklich zugeben, ich bin zwar sonst nicht so derjenige, der bei Comics sich denkt, juhu, Romanze, sondern eher, oh Gott, jetzt wird es wieder schlecht. Weil nicht jeder Autor das kann. Ja, du lachst, aber nicht jeder Autor kann das. Tom King zum Beispiel mit Batman und Catwoman ist super geschrieben. Ich finde auch Dan Jurgens in hier Action-Comics mit Lois Lane und Superman, das ist auch wirklich, das ist nachvollziehbar, das passt. Benjamin Percy, der jetzt die Green Arrow-Reihe damals übernommen hat, da war es ähnlich. Du hast gemerkt, okay, das passt mit der Figur. Man hätte auch einfach erstmal die beiden Figuren als Paar auftreten lassen. Ja, Status Quo ist, die Green Arrow-Reihe ist ja mit Heft 50 vorbei gewesen. Die beiden sind wieder getrennt. Beziehungsweise Green Arrow ist auf der Flucht. Black Canary ist quasi noch normal unterwegs. Aber im Endeffekt sind sie nicht offiziell zusammen, weil es geht nicht. Und da haben wir es wieder. Da wurde ein Element genommen und das wird in der ganzen Reihe wirklich so stark, prägnant und stark reingesetzt, dass man auch wirklich gehofft hat, okay, irgendwann kommt endlich wie bei Batman und Catwoman der Heiratsantrag, aber nein, im Endeffekt fluppt es wieder weg. Ich habe auch aktuell das Gefühl, der einzige Held, beziehungsweise die einzige Heldin, die langfristig ihren Partner behalten darf, ist Wonder Woman. Die hat dauerhaft Steve
Trevor. Aber selbst die.
Ja, gut, zwischendurch hat sie mal kurz Superman. Ja, aber
das ist ja auch nicht.
Statt Steve Trevor. Aber das ist irgendwie so die einzige, die aktuell, die mir einfällt. Selbst Aquaman und Mera sind momentan auf Pause. Und das ist für mich so auch mit eine der Standout-Beziehungen bei DC.
Ist ja bei Wonder Woman dann aber auch nur eine Frage der Zeit. Weil es war früher auch immer so: Steve Trevor ist immer da. Ist immer das Love Interest, aber so am Ende des Tages stört da auch wieder irgendwas. Ist ja auch nie was Festes gewesen. Wobei ich immer den Gedanken interessant finden würde, diese ganzen Geschichten, sagen wir jetzt mal, Green Arrow heiratet Black Canary. Es steht ja aber auch nichts im Weg, dass die sich mal wieder trennen. Ja. Das ist ja Realität. Das sind Sachen, die ich interessant finden würde. Ich finde zum Beispiel diese New 52-Variante, dass Superman mit Wonder Woman zusammen war, fand ich nachvollziehbar. Fand ich auch eine interessante Erneuerung. Mir hat das gefallen damals. Jetzt ist natürlich alles retconned, weil diese ganze Superman-Story sich neu gedreht hat und verändert wurde. Aber generell fand ich diese ganze Idee gut, dass er tatsächlich mal mehr als eine Frau hatte.
Und vor allem,
das ist etwas, was bisher nur Batman hatte, dass er so ein paar Frauen kennengelernt hatte. Aber das war einfach mal spannend. So, das heißt, da war schon eine Vorgeschichte mit dieser Vorgeschichte. Das ist halt auch ein Gesprächsthema. Etwas, was dann auch mit zwischen Steve Trevor und Wonder Woman im Raum steht, weil dann der Steve Trevor mal ein bisschen mehr Dimensionalität bekommt, weil er dann auf einmal, er ist dann ein Mann, der damit leben muss, dass seine Frau Superman hat.
Ja, so.
Das ist einfach etwas, was man in die Story einfließen lassen kann. Das ist ein Problem, was auch neu ist. Ja, es ist auch ein Problem, wo sich manche Leute reindenken können, aber es ist auf so einer Skala, dass man das auf ein ganz neues Level schieben kann, finde ich total spannend. Wurde ja auch ein bisschen angeschnitten. Jetzt ist es, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, ja nicht mehr Kanon, weil diese Story des New 52 Superman, des alten Superman, sind ja irgendwie verschmolzen.
Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber zum Beispiel, da kann man ja sehen, dass sowas mal weitergeführt wird. Das ist zum Beispiel in der Injustice-Storyline ja so. Da hat ja Superman ja auch dann Lois Lane umgebracht. Nachher kommt er mit Wonder Woman zusammen, obwohl die quasi eigentlich zwischendurch auch sich gar nicht richtig grün sind, weil Entscheidungen reinkommen. Und das, wie du schon sagst, nur weil das ja eine Entwicklung ist, heißt das nicht zwangsläufig, dass diese Entwicklung jetzt übertrieben gesagt immer von Dauer sein muss, bis ans Ende aller Tage,
ja.
Bis die Legion kommt. Aber da kann man dann halt auch sagen, okay, jetzt, was weiß ich, jetzt hat man halt dann Green Arrow und Black Canary zusammen, dann lässt man die 4-5 Jahre ein Ehepaar sein und hat dann auf einmal einen Moment, dass man sagt, okay, jetzt passiert irgendwas im ganzen DC-Kanon, dass die nicht mehr zusammen sein können, dass da irgendwie ein Reibungspunkt entsteht. Und ob man das jetzt in einer Beziehung macht oder in einer Ehe in den Comics, ist im Endeffekt, kommt man irgendwie aufs Gleiche hinaus. Noch lustiger wird es zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, Superman und Lois Lane trennen sich, wer hat das Sorgerecht von John? Das wäre zum Beispiel...
Das ist tatsächlich etwas, was voll spannend ist. Und wie viele Kinder haben denn dieses Problem? Weißt du, also das stelle ich mir krass vor, das würdest du dann halt auch wieder für Jugendliche interessant machen. Wenn du 13 bist und liest einen Comic, wo die Eltern sich getrennt haben, und das ist ein Thema, auch für den Jungen da drin, es gibt halt verdammt viele 13-Jährige, die Eltern haben, die sich getrennt haben. Es ist tatsächlich mal wieder ein Punkt, dahin zu kommen. Also, ich glaube, da ist ein Connecting-Punkt deutlich stärker und einfacher hinzubekommen, wie zum Beispiel mit einem jungen Spider-Man. Haben jetzt nicht glücklicherweise so viele Comic-Leser und Leserinnen ihre Eltern verloren und sind bei Tante May untergebracht. Ne? Also da hast du einen viel besseren, ja, der ist ja immer nur kurzzeitig da. ja, du hast einfach einen Connecting Point. Also ich sehe da halt einfach viel, viele Chancen, wo ich bei DC leider immer sehe, dass die diese Chancen, dass sie ein bisschen Angst davor haben. Ne? Ich sag's ja immer wieder, ich fand das New 52 war eine sehr mutige Idee in der Ausführung, an ein paar Stellen nicht so toll, an anderen Stellen sehr gut. Ne, der Batman-Run von Snyder, brauchen wir nicht drüber sprechen, das ist so ein toller Batman-Run gewesen. Und ich fand auch die Superman-Veränderung, die waren over the top, aber ein paar Sachen waren gut. Der Rebirth hat am Anfang genau gebracht, was gefehlt hat. Das war die beste Entscheidung ever, das zu machen, fand ich. Man hat das ganze Ding gerade gemacht, aber dann ist man wieder over the edge gegangen und hat angefangen, richtige Rückschritte zu machen. Und da tut mir ein bisschen leid. Das ist wirklich was jetzt nicht bei allen Serien ist. Ich finde, die Randserien sind dadurch stark interessant geworden. Ich habe noch nie so viel Deathstroke gelesen wie in letzter Zeit. Deathstroke
ist gerade im Rebirth eine der stärksten Reihen geworden. Nicht ganz einfach zu lesen, aber...
Ja, das stimmt. Also ich finde die auch arg komplex, aber macht halt Spaß. Es ist komplett anders. Und das ist halt auch mein Problem mit Bendis Superman, wo ich jetzt vor kurzem noch einen Artikel gelesen habe, dass Action Comics Paperback 2 unglaublich gut sein soll, der beste Superman seit Jahren. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, der mich immer stört. Dann sagen Leute seit Jahren, weil die den nämlich schon in den 80ern gelesen haben und den wieder haben möchten. Und da kommen wir auch zu einem Grundproblem, was DC ja seit langem hat. Und das ist, oder nicht nur DC, die Comic-Szene an sich hat ein Grundproblem. Es kommen sehr wenig Jungleser. Ich mit meinen deutlich über 30 bin die Standardzielgruppe der Comics. Das ist ein Problem.
Guck mal, ich bin mit, auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen abschweifen, aber das kann man auch ganz so einbringen. Ich bin jetzt Comics eingestiegen mit 19, 20. Das ist jetzt eigentlich auch für viele wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt wirklich jung. Das heißt, die Comics, die ich lese, haben natürlich auch, ich habe auch andere Interessen daran als zum Beispiel ein 13-Jähriger. Und wo du das auch gerade zum Beispiel sagst mit, wie wir das auch gerade hatten mit dem Eltern, die geschieden sind im Superhelden-Universum. Wir haben auch so, zum Beispiel so Sachen wie, auch wenn viele immer über ihn lachen, Guy Gardner. Guy Gardner hat in den, so in den letzten Green Lantern-Sachen, bevor das jetzt Grant Morrisonisiert wurde, hatte der eine Storyline, wo er die Darkstar-Rüstung kriegt. Weil er halt quasi ja sowieso sehr nah immer am Red Lantern Corps steht und der will da seinen Vater umbringen. Weil sein Vater war gewalttätig, und Alkoholiker, das heißt, dadurch hatte er eine extrem schwere Kindheit, ist auch zu dem geworden, wie man ihn halt kennt. Und da wird, dass das in dem Moment mal so aufgearbeitet wird, weil Akilo stellt sich ihm in den Weg und will ihn halt davon abhalten. Und ich fand diesen Moment, dass er quasi sich aus dieser kompletten Wut gegenüber seinem Vater rausbewegt und merkt, okay, der alte Mann, der ihm gegenübersteht, ist nicht mehr der ihn geschlagen hat, sondern ist jetzt jemand, der selber Dämonen und Probleme hat und diese Entwicklung reinbringt. Ich glaube, auch sowas zum Beispiel allein gibt es traurigerweise wahrscheinlich auch genug Leute, die das lesen würden und vielleicht auch selber erlebt haben. und vielleicht dadurch was rausziehen. Und ich finde, das ist auch genau das, was wir auch haben, ist, was man auch bisher so immer gesagt hat, ist, man kann mit dieser Entwicklung auch neue Leser kriegen. Dass die halt nicht sehen, okay, der Held fällt immer auf die Schnauze, sondern okay, man kann, die lesen das und was weiß ich, kriegen dadurch auch vielleicht ein bisschen anderen Blick da drauf. Weil es ist nun mal auch vielleicht ein Blickwinkel, den man so nicht sieht. Und genauso kann man das aber auch umdrehen. Wir haben uns natürlich jetzt viel um Superhelden und ihre Privatleben gekümmert. Man kann genauso aber auch sagen, lass doch den Helden mal als Held versagen, aber im Privaten gewinnen. Was weiß ich, lass Flash meinetwegen mal 8-mal in Folge die Rogues entfliehen. Aber dafür hat er eine Beziehung mit Iris, die funktioniert und vielleicht auch dann zu mehr führt. Und das kann auch ein Gegenbeispiel sein, weil dadurch kann er vielleicht seine Art, wie er Held ist, ändern. Weil er sieht, okay, so wie es bisher funktioniert hat, hat es mir geschafft, aber da kriegt er Rückhalt, dass er halt zum Beispiel sich neu finden kann. Oder der Autor ihm ein bisschen neue Impulse geben kann. Und das find ich halt auch einen interessanten Aspekt. Wenn jetzt ein Held als Held versagt, aber zum Beispiel Vater wird, merkt er zum Beispiel, okay, vielleicht ist es Zeit, als zum Beispiel gerade bei so Charakteren wie Flash oder Green Lantern, es ist Zeit, das Heldenpersona abzugeben an die nächste Generation. Und so kann man zum Beispiel auch wunderbar Figuren wie zum Beispiel bei Flash, halt so jemand wie Wally West, wenn er nicht gerade tot ist, oder halt auch Impulse oder auch bei den Green Lanterns hat man es ja auch, dass die ganz oft ja quasi die Alten beerbt haben. Oder Batman. Lass Batman merken, okay, er wird Vater und alles und er merkt, dass er das nicht mehr, dass dadurch, dass er das Glück da gefunden hat, nicht mehr Batman sein kann. Und lass Dick Batman werden. Oder meinetwegen Jason Todd, das wird bestimmt lustig, aber. Also deswegen, wenn du weißt, worauf ich hinaus will, man kann das halt an den ganzen Spieß auch halt umdrehen. Man kann den Helden mal als Held versagen lassen.
Ja, ist ja auch fantastisch. Ja, also auch allein was das in dem glücklichen Familienleben auslösen würde. Ne, da hätte es ja, ich meine, das ist jetzt zum Beispiel ein gutes Äquivalent, wenn du sagst, dein Berufsleben, das geht gerade den Bach runter, aber du hast ein glückliches Familienleben. Das bleibt nicht glücklich. Eben. Das ist der Knackpunkt, das macht die Story hinterher aus. Denn dein Privatleben ist nicht getrennt von deinem Heldendasein, / Berufsleben. Das würde da mit reinspielen und dann hast du da Brennpunkte. Also man verliert keine Brennpunkte. Das Problem ist halt, es ist ein deutlich einfacheres Comic zu schreiben, wie Superman alleine gegen ein paar Monster kämpft und erst auf Fresse kriegt und dann 5 Seiten später zurückkommt und es schafft. Da hast du das Standardschema, er muss sich was Schlaues einfallen lassen und dann funktioniert es. Aber richtig zwischenmenschliche Beziehungen zu schreiben, das hat natürlich einen deutlich höheren Maßstab. Das ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber ich finde, es gibt halt sehr gute Beispiele dafür, dass die Autoren das, egal in welchem Label, DC, Marvel, Image, whatever, überall hat man gesehen, dass sie das können. Und man hat auch überall gesehen, dass die leichten Antworten nicht so gern gesehen sind. Also manche Stories, was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, nehmen wir mal Batmans Hochzeit, das mag storymäßig an sich gut gewesen sein, aber die Leute sind dann halt eher so enttäuscht. So, die haben dann auf was Schlaueres gehofft als ein plötzliches Auschicken. So, ich mach's jetzt doch nicht mehr. Ne, da haben die Leute eher so, die Erwartungshaltung steigt einfach immens. Oder nehmen wir mal das Beispiel von Marvel, der Tod von Wolverine. Das hätte was unglaublich Großartiges sein können, aber das Comic ist mehr so Mittelmaß. Ist halt ein mittelmäßiges Comic, was nur dadurch stark ist, dass es den Status quo verändert.
Und du sagtest ja gerade, dass so dieses Zwischenmenschliche von Figuren, dass das nicht jeder, dass das schwieriger zu schreiben ist. Du hast ja gerade das beste Beispiel gebracht mit Superman und Bendis, dass er natürlich jetzt Superman, Lois und John weggenommen hat. Das hat mich zum Beispiel auch ein bisschen gewundert, weil eine seiner Paradereien ist ja Jessica Jones. Und da hat er genau das Gegenteil gemacht. Jessica Jones, die Einzelgängerin, hat Mann gefunden in Luke Cage und sogar ein Kind gekriegt. Und da ist ja auch das quasi weitergegangen, dass diese Dynamik das Ganze irgendwie beeinflusst hat, sowohl von Luke Cage als auch von Jessica Jones. Und genau das ist ja, was ich auch finde, dass so etwas Neues, mal um mal von der Konkurrenz so ein bisschen kurz zu klauen, das kann einer Figur auch eine mega neue Tiefe geben. Und wie du es auch gerade gesagt wie du ja auch gerade noch gesagt hattest, von wegen, dass das niemals getrennt ist. Und auch die, ich finde auch diese Analogie Berufsleben, Privatleben bei den Superhelden ist auch passend, weil im Endeffekt das Heldentum ist ja halt quasi wie ein zweiter Job für die meisten Helden. Die haben zwar noch irgendwas, wie sich Barry Allen. Ja, Barry Allen ist zwar Forensiker, aber in erster Linie ist er Flash. Das ist sein Job. Und
ja.
Weil genau das ist es ja, diese Analogie stimmt ja. Das ist ja nie beides voneinander gekoppelt. Wenn man Probleme im Privaten hat, hat man Probleme als Held. Hat man Probleme als Held, hat man auch Probleme im Privaten. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich an den Didios These so gestört hat, dass er das beides einfach ganz klar getrennt hat, so von wegen, da dürfen sie nicht glücklich sein, sie müssen da glücklich sein. Und dass das quasi aber nicht geht, das ist wiederum, das finde ich irgendwie eigentlich einleuchtend. Das merkt man ja auch selber, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, es nimmt den Figuren einfach die reelle Dimensionalität, die wir haben, ne? Diese verschiedenen schichtigen Probleme, die du in deinem echten Leben, womit du zu kämpfen hast. Ich meine, jeder kennt es, ne? Also ein super Beispiel, jetzt ein bisschen weit weg davon, aber ist halt einfach, du kannst dich den ganzen Tag darüber aufregen, dass du geblitzt worden bist beim Autofahren, dass du deine Ausbildungsprüfung vermasselt hast, dass du deine Klausur in den Sand gesetzt hast, kommst du nach Hause und hörst, einer in deiner Familie ist sterbenskrank, auf einmal verbleicht das alles, das ist gar nicht mehr da. Es ist nicht existent, weil ein viel größeres Problem aufgetaucht ist. Und das ist halt das, was diesen Figuren dann ein wenig abgeht. Also, wie du jetzt gerade gesagt hast, Barry Allen ist Forensiker. Ich finde, dieser Teil zum Beispiel ist manchmal nicht stark genug vorhanden. Das könnte man öfters noch mal ein bisschen stärker mit reinbringen, ne? Weil ich finde immer, ein super Beispiel aus der Superheldenreihe ist, die sind manchmal tagelang weg, weil die werden gefangen genommen oder so.
Und die.
Es ist immer ein bisschen schwer
zu erklären. Die Arbeitgeber juckt es nicht.
Wo warst
aber,
du denn?
Um noch mal kurz, da kann man auch noch mal kurz die Brücke zur Konkurrenz schlagen. Da sieht man zum Beispiel, dass bei Daredevil oder auch bei, jetzt als Jane Foster Thor war, diesen menschlichen Part, den du auch meinst, gerade zum Beispiel bei Jane Foster, ehrlich, jeder hat irgendwo schon mal Bezugspunkt zu Krebs gehabt. Und das macht diese Figur halt gerade in ihrem menschlichen Part und warum die zum Beispiel auch Heldin sein will, das macht das einfach nachvollziehbar. Und bei Daredevil zum Beispiel auch, um mal das zu nehmen, da ist ja genau das, was du ja sagst, dieses, ja, da ist jemand ein paar Tage weg oder sowas. Da merkt man das zum Beispiel mal. Und ich finde auch, gerade bei DC, da könnte das manchmal ein bisschen mehr der Mut dazu sein, das auch so zu nutzen. Aber ich weiß nicht, ob der Didio sich dann seinen Puls fühlt und auf einmal ausrastet. Halt, stopp, es bleibt alles so, wie es ist.
Ja, aber genau das ist das Original. Das ist, wie ich mir das manchmal vorstelle bei DC, wo die sich das angucken und sagen, okay, so langsam, so, wir verlieren die Kontrolle. Die Figuren bewegen sich sozusagen alleine. Und das ist eigentlich etwas, was ich immer denke, wenn ich eine Story schreiben würde, finde ich es total interessant, weil das habe ich mal von einem Autoren gehört. Und das wäre etwas, was ich auch verfolgen würde. Wenn du Figuren in einer Reihe erstmal genug charakterisiert hast, ab irgendeinem Punkt erzählen dir die Figuren die Story.
Ja.
Wenn du dann den Joker auf Batman treffen lässt, an dieser Stelle musst du dir keine komplett neue Story ausdenken, sondern du gibst Rahmenbedingungen vor und man kennt die Figuren genug, um zu wissen, wie die reagieren. Okay, der Joker ist jetzt, fällt mir auf, ein sehr schlechtes Beispiel, weil der eben unberechenbar ist. Aber Mr. Freeze zum Beispiel, das ist eine sehr grundlegend gut charakterisierte Figur. Die Motivation ist klar erkennbar bei ihm, genauso wie bei Batman. Das ist der Punkt, wo du merkst, wenn sich so ein Charakter out of character bewegt. Du merkst es direkt, weil eigentlich vorgegeben ist. Diese Figur erzählt dir selber ihre Geschichte, du musst nur die Grundrisse bauen. Und das ist halt was, wobei ich das Gefühl habe, dass man bei DC Angst hat, dass wenn man zu sehr charakterisiert, dass wenn man zu viele Elemente reinbringt, dass man sagt, ja okay, dann gibt's aber einen automatischen Weg, der laufen würde oder müsste, dass man da Angst hat, dass man zu sehr weggeht von der alten Formel, wo man sagt, hier, das ist der Gegner der Woche. Okay, mittlerweile sind es dann 3 Wochen oder 6 Wochen, aber das ist halt der Standardgegner, den musst du jetzt einmal durchhauen und dann ist gut. Ich meine, so sehr ich Paperbacks mag, es ist schön, ein 6-Hefte-Paperback zu haben, was eine abgeschlossene Geschichte hat, aber ich würde mir da doch manchmal denken so, ey, mach dann eine 3-Heft-Geschichte, dann eine 8-Heft-Geschichte, dann eine 7-Heft-Geschichte, lass das Ding mal leben. Netflix ist ein super Beispiel dafür, wie die Kreativität sprudeln kann, wenn du mehr Freiheiten gibst.
Aber jetzt, wenn man mal auch jetzt so guckt, worüber wir so die ganze Zeit geredet haben, Man kann das ja eigentlich schon ganz gut zusammenfassen, dass man zwar sagt, okay, denn Didios These ist irgendwo nachvollziehbar. Aber, und da, man, wir haben ja auch schon gerade zu Beginn auch genug Argumente so ein bisschen reingebracht, wo man auch sagen kann, das hat auch einen praktischen Effekt, weil dadurch wird das alles ein bisschen vereinfacht und man hat auch, man muss auch sagen, man hat auch als Verlag eine klare Linie. Aber wir haben ja jetzt schon recht ausführlich klar gemacht, okay, es gibt aber definitiv ganz viele Spannungspunkte dabei, die das Interesse an Figuren oder an Storys einfach mindern. Und ich finde irgendwie so, das ist der, wenn man so auch so ein kleines Fazit oder so ein Abschlussstatement ziehen könnte, dass der Reiz, dass der Mut zu solchen Veränderungen und dass auch der Mut zum ich nenne es mal in Anführungsstrichen glücklichen Helden, dass der vielleicht zwar jetzt nicht kurzfristig belohnt wird, aber langfristig definitiv mehr bringt, als den Helden das Glück zu verwehren. Und sowohl für Verlag als auch für die Figur, offensichtlich, und auch für die Leser. Weil man kann natürlich neue Wege gehen, man kann die Leute können mit den Figuren wachsen und auch bestimmte Sachen lieben lernen. Und also ich weiß nicht, ich finde das, wie ich eingangs halt erwähnt habe, ich finde diese Idee zwar grundsätzlich nachvollziehbar, aber sie hat, wenn man sich mal ein bisschen, und wir haben jetzt auch ein paar Minuten damit beschäftigt, und sich da ein bisschen reinfuchst, merkt man halt einfach, da sind ganz klare Schwachstellen. Wenn man die einmal antippst, bricht das ganze Kartenhaus zusammen.
Ja, das trifft es wirklich sehr gut. Ne? Also man sieht schnell, dass das, es ist halt eine relativ einfache Arbeitsmoral. Du sagst, du bleibst bei diesen Grundregeln und dann hast du so gesehen immer leichte Storypunkte. Aber wie du schon sagst, man kann halt relativ schnell das ganze Gerüst auseinanderrütteln. Was mir dazu noch einfällt, ist, in dem Rebirth-Run von Superman hat man auch gesehen, dass es einfach die Narrative generell ändert. Weil zuvor das Argument der Nicht-Superman-Leser war ja immer das gleiche. Es hieß immer, ja, ich habe keine Lust auf den Saubermann, auf den Boy Scout. Ist zu easy. Dieses Argument kam hinterher nicht mehr. Man hat aber nicht den einfachen Weg, man hat nicht Superman zu einem Anti-Helden gemacht oder ihn härter gemacht und ihm dieses Boy Scout-Image weggenommen, sondern man hat einfach die Figur so stark verändert, dass es war nicht mehr Teil der Unterhaltung. Wer dann noch von dem Superman, dem Boy Scout geredet hat, der hatte einfach mit den aktuellen Reihen nichts am Hut. Leute, die das gelesen haben, haben davon nicht mehr gesprochen.
Ich bin durch Rebirth zum Superman-Fan geworden. Aber wie gesagt, wie man ja merkt, es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man das umgehen könnte. Und was uns noch interessieren würde, ist natürlich, was ihr, die Hörer, dazu sagen würdet. Habt ihr auch den Eindruck von wegen, sind die Superhelden von DC vielleicht ein bisschen zu deprimiert? Würde denen mal ein paar schönere Sonnentage im Leben guttun? Oder seht ihr es genau wie Didio und sagt von wegen, nein, ein Held darf nicht glücklich sein im Privaten, der muss als Held gut und die beste Version von sich selbst sein? Oder seht ihr euch irgendwo dazwischen, dass ihr auch sagt, wie wir beide jetzt auch, dass eine gewisse Balance dabei halt eher von Vorteil ist als ein Entweder-Oder? Und ich würde sagen, das ist ein ganz guter Schlusspunkt. Ich hoffe, euch hat das neue Format meiner Kolumne jetzt gefallen. Mal gucken, vielleicht wenn die Themen sich anbieten, machen wir es nochmal so. Und ich bedanke mich bei dir, Chris, dass du dich mit mir in dieses Thema gestürzt hast. Dich in den Haikäfig gewagt. Dass du dich in den Haikäfig gewagt hast. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Wir sind wie immer gespannt auf eure Reaktionen, egal ob ihr die bei uns in die Facebook-Kommentarsektion setzt, die auf unserer Homepage ablässt oder uns eine E-Mail schreibt, meinetwegen auch Leserbriefe noch per Post, wenn ihr ganz klassisch seid. Und würde dann jetzt auch sagen, noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann immer ihr euch den Podcast angehört habt und bis zum nächsten Mal.